Doch durch den Fall ist eine schwere Tat von mir und euch aufs Neue zu vollbringen, dass aus dem Fallwerk ein Erlösungswerk erstehen kann. Hier walten offenbar der freie Wille und die Demut. Aus der luziferischen Unrast ist Sehnsucht, aus Friedlosigkeit Friede, aus Leid die Freude zu erwecken und aus dem Tod, der die Gefallenen betroffen hat, muss neues Leben zur Geburt gelangen. Wie wird das möglich sein? Darf nur der freie Wille walten? Kann solch ungeheure Umgestaltung ohne Urbedingungen geschehen? Kinder, ich habe eure Fragen wohl erwogen. Meine Antwort lautet: Ohne Bedingung ist kein Werk zu vollenden. Denn zwei Fundamente hat das Taturjahr. Die genannte Umgestaltung zu erreichen, bedarf es einer einzigen Bedingung, die trotzdem eine freie ist. Erschrecket nicht. Ihr sollt die schon erlangte Kindschaft mir wieder übergeben und sie durch Annahme der Bedingung auf dem begonnenen Erlösungsweg abermals erkämpfen. Nun seid ihr doch erschrocken. Sogar ihr Fürsten spürt die schwere Last. Denn kaum die Treue voll bewahrt, das Ziel erreicht und zu Urkindern aufgestiegen, die vollen Rechts die Belohnung heischen durften. So will die Bedingung, als hättet ihr euch nichts erkämpft. Ich weiß genau, welche Bürde die Bedingung ist. Ich könnte, um das Opfer zu erleichtern, ja enthüllen, was eure Annahme mir einbringt. Euretwegen darf es nicht eher offenkundig werden, als bis einer aus euch fraglos, Kraft der Bedingung, seine geheiligte Kindschaft mir wieder übergibt und gewillt ist, sein Leben neu, ja, im strengsten Sinne überhaupt, ein neues Leben zu beginnen und das erreichte Ziel in weiter Ferne zu erblicken, ohne Frage, warum das so geschieht und wann das freiwillig Aufgegebene wieder zu erreichen sei. Nimmt das einer unter euch vor meinem Herd entgegen, so erfolgt eine große Tagesoffenbarung, die euch das richtige Erkennen lehrt. Bedenket aber das: Greift ein Kind die Forderung auf, dann geht sie zwangsläufig auf alle über. Das sich zuerst Entscheidende muss fähig sein, für alle den Erlösungsweg zu bahnen, über den ihr aber keine Frage stellen dürft. Prüfet euch auf euren Arbeitsfeldern. Und ihr werdet merken, sobald sich jemand durchgerungen hat. Uhr wartet mit dem Segen. Kann sich jemand sofort schenken? O, die gute Saat der Kindschaft ist schon in sich selbst gerecht geworden. Durch den Treuebund zur Heiligkeit und zur Liebe ihres Ur. alle prüfen nach der Befähigung und Größe ihres Geistes. Nicht lange dauert es, da treten Raphael Akralia vor den heiligen Herd, halten ihre Hände in das Feuer vom silbernen Teller, bis sie lichtweiß schimmern, und Raphael sagt: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, du gabst uns Fürsten die Tage von Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst und Geduld. In den Liebetag aber senktest du dein Kindervolk als schönste Tatjahrfrucht. Doch an dem, was du dem Tag als Heeresende bringst, wollen alle Treuen mitbeteiligt sein. Lässt sich's auch einzig aus Bedingungen erreichen. Selbst wir Fürsten sehen das nicht klar, obwohl die Tageszeit ihren Scheitelpunkt schon überschritten hat. Aus Geduld und Liebe wurdest du, allheiliger Ur, an diesem Tag ein guter Gott, ein Vater der Barmherzigkeit, hast der Kinder wegen die Macht deiner Schöpferherrlichkeit, die Kraft der Priesterheiligkeit zurückgestellt. Ich weiß, dass deine Demut jedes Maß eines durch unsern freien Willen beigebrachten Teilsieges um Unendliches übersteigt. Ja, sie wiegt den Einsatz aller Kinder auf, auch die Bürde der Gefallenen. Sie ist das Gefäß, darin wir unser bisheriges und das auf der Grundlage der gestellten Forderung neu zu beginnende Leben fraglos legen können. Dein Gefäß muss ja größer als der Inhalt sein, den es in Liebe birgt, soll die gerechte Ordnung walten. Wie möchte ich da zögern, auf mich zu nehmen, was so unendlich kleiner ist als das, was du in deine Opferwaage wirfst? Sieh! Raphael nimmt das Kreuzzeichen von seiner und Akralias Brust. Beide knien nieder und legt das Zeichen in Urs Hand, die aus der Wolke sichtbar wird. Nimm die Würde, die du uns gabst, bevor wir ernstlich sie errangen. Nun aber wohl mit vollem Recht tragen konnten. Nimm sie zurück aus unseren Willen, da wir deine Heilsbedingung, die du dem Tag der Liebe stellen musstest, fraglos anerkennen. Ich weiß. Tief erschüttert neigt sich Raphael. Wie schwer es ist, um eines Geschöpfes willen, die Demut einzusetzen, die du allein wahrhaft aufbringen kannst. Doch weit schwerer ist es dir, deinen Kindern den erkämpften Lohn vorzuenthalten und dafür harte, bittere Bedingungen zu stellen. Was das dich gekostet hat, wird ewig kein Kind fassen. Aber nachempfinden kann man es, und ich habe es gespürt, o Vater. Darum sage ich, nimm mein erreichtes Lebensziel zurück. Ich will das neu gesetzte Leben auf mich nehmen, unter Anerkennung der Bedingung und den Weg zur notwendigen Heilserlösung vorbereiten. Als Erster übernehme ich fraglos das heilig schwere Schöpfungsmuss. Wir sind gewiss, dass deine Demut unser Opfer trägt und die uns aufgebürdete Last bestrahlt. So wäre eine Furcht ganz unbegründet, dass das neue Ziel nicht zu erreichen sei. Es mag ein schwerstes uns in einen Abgrund stoßen, kaum weniger tief als jener, da hinein die Armut fiel. Aber nie gibt es für deine Kinder eine brückenlose Kluft. Unsere im Urherzen bewahrte Kindschaft ist die Brücke. Sollten wir mit der Gewissheit nicht freudig übernehmen, was uns Kindern zuzukommen hat, weil ein Kind die Kluft zwischen Leben und Lebensziel erzwang? Michael hat den sichtbaren Kampf gegen den Abtrünnigen bestanden. Nun nehme ich den Unsichtbaren durch die Bedingung auf. Heiliges Schweigen legt sich auf die Scharen, die niederknien, um Ur anzubeten. Und verstehen auch die Kleinsten die Gewalt des Aktes nicht. So erkennen sie doch frei, dass sie auf dem von Raphael gewählten Weg Ur die Opferliebe bieten können. Die Fürsten treten alle vor und legen in die sichtbare Lichthand ihre Brustzeichen in folgender Reihe: Weisheit, Wille, Ordnung, Ernst, Geduld, Barmherzigkeit. Ihnen schließen sich Wächter, Ältesten und Befehlsengel an. Diese legen ihre Würdezeichen feierlich auf das geöffnete Schöpfungsbuch. Die Lichthand nimmt von dort die Zeichen weg. Alle anderen bis zum noch kleinsten Engelskind strecken ihre Hände aus, zur Wolke hin, dass auch sie die Bedingung anerkennen wollen. Da steht auf einmal der wundersame Jüngling hinter dem heiligen Herd. Beide Hände legt er auf das Buch und spricht: Gelobt sei die Liebe, die in Ur das heilige Opferfeuer angezündet hat. Gelobt sei auch die Liebe, mit der ein Kind in Freuden seiner wohlverdienten Gabe nicht gedenkt, die Urtrauer spürt und sie durch Hingabe der errungenen Kindschaft unbedingt zu mildern sucht. So geht das Gottesherz den Weg zum Schöpfer, von wo aus noch einmal um des Falles willen, der Weg zum Vater führt. Recht ist daher jetzt die Reihenfolge, mit der ihr Ersten diesen neuen Weg beschreiten wollt. Ja, Liebe, Weisheit, Wille als Gott. Priester und Schöpferteile kennzeichnen die Rückgabe eures Eigentums und dadurch umso herrlicher Urn als Schöpferordnung. Priester Ernst, Gott Geduld und euch krönend als Vater Barmherzigkeit. Diese Reihenfolge bleibt bis zur Notopferzeit, wo Ur mit eurer zweimalig errungenen Kindschaft die Kluft auch für den Widerpart beseitigt. Dann gilt wieder jene Zyklusfolge, die in Ur auch jetzt nicht aufgehoben ist. Sobald Raphael Agralea den Bedingungsweg beschreiten, wird die genannte Kluft sichtbar sein. Auch euch Ersten wird manches zugedeckt, damit das Opfer ein vollkommenes werde. Denn bliebe euch das schon erreichte Ziel stets klar vor Augen, so würdet ihr den neuen Lebensweg in hoher Lichterkenntnis sehen. Das ergäbe kein Hingabeopfer. Auch Urs Demut steht unter der Bedingung. Der Sohn wird zu seiner Zeit zuerst nicht völlig wissen, dass er mehr ist als nur der Sohn. Er wird, gleich euch, das Ziel in der Ferne sehen und gerade dadurch der höchste Opferträger sein. In der 11. Stunde erhaltet ihr die Vorbereitung, denn die heilige Demut und euer freier Wille müssen unter dieser Urbedingung stehen und es wird euch nichts jäh genommen, was ihr euch erworben habt. Ur sprach vom Brand, den man aus dem Feuer reißt. Ihr Fürsten habt am 4. Schöpfungstag gesehen, wenn auch nicht in voller Tiefe, dass die Heiligkeit zu schützen sei. Nun seid ihr erleuchtet, dass dieser Schutz keineswegs gegeben ist, weil die Heiligkeit dem freien Willen gegenüber schutzlos ist, sondern sich dies allein auf ein Geschöpf bezog, das den zweiten Fundamentsträger über den ersten stellen wollte. Das ist ein Wall gegen die der Heiligkeit entströmende Allmacht. Ansonsten wäre der Gefallene davon erfasst und ihr stellt es schaudernd fest, denn ihr habt das Allmachtsfeuer ja gesehen. Jedes Geschöpf und das herrlichst aufgebaute Werk hätten aufgehört zu sein. Die Heiligkeit schützt sich noch immer selbst. Doch für den Fall setzte Ur die Getreuen ein, dass sie den Schutz in dieser Hinsicht bieten sollen, die erzürnte Heiligkeit zu besänftigen, dass sie nicht aus ihrer Macht das Werk zerstöre, demnächst dem Schöpfer als dem Lebenszeuger auch der Priester seine Kraft zur Richtung gab. Dem Gott in seiner Gewalt den Lebenslauf zur Vollendung zubereitete, das in des Vaters Stärke sein Ziel erhielt. Die Vollkommenheit. Da von Urs vier Wesenheit und sieben Grundlebensstrahlen nichts mehr oder minder heilig ist, musste die Allmächtigkeit des Feuerbrandes auch Kraft, Gewalt und Stärke gleichanteilig einbeziehen. Doch dem Ernststrahl sind die Auswirkungen übertragen, weil dieser bestimmenden und tragenden Charakters ist. Die Ausgleichskraft. Diese Ausgleichskraft trieb die Dämonen in ihren Fall. Wie kam es aber, dass sie da nicht ihr Sein verloren, nicht der vollsten Tilgung anheim fielen? Nun, das ist ein Lohn, den ihr, liebe Kinder, eurer Treue wegen bekommt. Denn ihr habt den Wall gebildet, der aus dem strafenden Feuer zweifachen Brand erweckte. Der eine verzehrt, der andere läutert. Beide Brände sind verwoben, denn eine Hand entnahm beide Teile einem Feuer. Der Fackel Ernst. Daher kann der eine Brand nicht töten, wie der andere auch nicht alleinig läutert. Das käme einer zwangsläufigen Löse gleich. Beide sind, wie entnommen, gemeinsam der Fackel zurückzugeben, aber der zweite Brand trägt die Last des ersten. Darum musst du, Raphael, den zweiten Brand auf dich nehmen, um den ersten für den Fall zu tilgen. Doch des ersten Brandes Fluch und ihm anhaftende Verstoßung hebt nur der Sohn der Sühne auf. Aber Kinder sind die Straße, über die der Opfersohn die Löse trägt. Über die aus heiligem Ernst entfachte Feuerwand ist durch die freiwillig aufgenommene Bedingung ein Steg zu schlagen, der den zweiten Brand zum läuternden Prinzip erhebt. Der Sühnesohn trägt dann das hehre Demutsopfer in den ersten Brand hinein. Dadurch wird der Fluch gelöst. Ihr Kinder erhaltet euren Jubelsieg und die Verlorenen werden wieder heimgeführt. Auf diese Weise wird die hervorgerufene Kluft zwischen Leben und Lebensziel überbrückt, was allen Treuen, die den Weg freiwillig gehen, die zweite Kindschaft sichert. Hiernach erfüllt sich eine Vorschau, die allerdings zur Folge der gerechtgestellten Bedingungen und des Prinzips des freien Willens noch kein unwandelbares Werkgesetz gewesen ist. Allein unsagbar herrlich soll sich durch eure freie Opferung entfalten, was in Ur einst königlich erstand. Weil Raphael Akralea vom ungesehenen Kampfe sprach. Der Jüngling streckt über dem Herd seine Hände dem Fürstenpaar entgegen, die sie ehrfurchtsvoll erfassen. Fraglos dem Demutsopfer folgen, so zeigt sich nun das Ziel. Zwar wird es wieder zugedeckt, allein einmal gesehen, und es kann weder euch, am wenigsten dem Liebetag, verloren sein. Merket auf! Gibt es die zwei bekannten Fundamente, herrschen zwei Polaritäten. Selbst heiliges Positiv und geheiligtes Negativ. Zeigen sich zwei Richtungen, unwandelbar und wandelbar. Gelten das innere und das äußere Kraftbewusstsein, durch welche die ursächliche Einheit wieder zu erzielen ist. So erfüllt sich euer Kindschaft in nun ganz gleicher, doppelt hochgesetzter Folge. Wie das Innere das Ursächliche war, ist und bleibt, wie aus ihm das Äußere erstand, also auch die Kindschaft. Durch freien Gehorsam habt ihr die Innere erlangt. Ur bestätigte sie euch, auch wenn ihr sie freiwillig opfert. Sie ist als der kostbarste Königsschatz in Ur, in seiner Vaterherzkammer versiegelt. Niemand kann eure Kindschaft aus des Vaters Hand und Herzen reißen. Ihr sollt Leid, Unrast, Friedlosigkeit und den unbekannten Tod ertragen, indem ihr zum ersten verzehrenden Brand in die gebildete Materie niedersteigt. Aus ihr ist für euch und für die Gefallenen die zweite Kindschaft des freien Willens, gerechten Negativs, des äußeren Kraftbewusstseins heimzubringen. Damit hättet ihr beide Fundamente der zur herrschaftlichen Einheit gelangten Werkvollendung als eigene Kraftquelle in euch erschlossen. Ihr sollt, wenngleich im Rahmen dieses Tages, beide Kindschaften in euch vereinigen, die innere als euer in Ur verwahrtes Eigentum und die durch den Mitopferweg erzielte äußere für das gefallene Kind. Keines von euch bedarf dessen für sich selbst, sonst müsste Ur das Demutsopfer seinetwegen bringen, was jeder Art entbehrt, zumal so der Söhnesohn für sich das Opfer trüge. Hingegen verkörpert er das Opfer. Das besagt, dass alles sich um die Wiedergutmachung des der Heiligkeit zugefügten Unrechts handelt. Volle Genugtuung ist erforderlich, die durch die restlose Kapitulation des gefallenen Geschöpfes möglich wird. ja, dem sichtbaren Kampf des Schwertfürsten muss nun der unsichtbare des Kreuzfürsten folgen. Der Abtrünnige wurde Kraft eurer inneren Kindschaft dem Äußeren nach bezwungen. Er wird Kraft der zu erwerbenden äußeren Kindschaft dem Inneren nach überwunden werden. Hieraus ist eine tiefst heilige Wechselbeziehung der Schöpfungsfundamente zu erkennen. Was vor dem Äon in Ur im Gedanken auferstand, bewirkt über das lebendige Wort jetzt die Tat. Wie ihr Lichtgeborenen es kaum erahnen könnt. Alles Innere wird durch das Äußere bestätigt und dieses durch jenes voll erfüllt. Und das Gesamte hat Ur in sich verankert. Nehmt ihr als zweites Rückbringegut je eine Kraftsubstanz des Gefallenen auf, so gewinnt ihr durch die Tagesliebe den unsichtbaren Kampf. Diesen Sieg behält der Sühnesohn in seiner rechten Hand. Das geschieht im Einzelkampf. Lichtkind gegen finstere Substanz. Jede Lichtseele soll mindestens eine Substanzeinheit für den Gefallenen aus dessen selbst zersplitterter Kraft zurückgewinnen. Das Schwerste ist, dass durch Hergabe eurer königlichen Kindschaft euch ein zeitweiliger Mitfall passieren kann, dass ihr weder Ur seht, noch kaum im Herzen hört, und was ihr euch auf diesem Weg an reichem Gut erwerbet, auf diesem Herde herzulegen habt für den, der fiel. Nichts dürft ihr behalten. Ihr habt zugunsten des Gefallenen aus Gottes Liebe um die Heiligkeit den Schutz gewoben, den dichten Mantel, durch den das Feuer zwar verzehrend, aber keinesfalls vernichtend drang. Ihr habt gewollt, dass dies alles nicht für euch geschieht, sondern für den einen, der euch den sichtbaren Ur und das Heiligtum für lange Zeit verschließt und der euch vom Himmel in eine unbekannte, grauenvolle Hölle stürzt. Doch steht es jedem frei, den Weg zu gehen oder nicht, und wie viel Kraftsubstanzen vom Gefallenen aufgenommen werden. Ihr könnt sogar euer Licht hinuntertragen, ohne im Sinne eines Opfers euer Geistsein aufzugeben. Das dabei etwa Unerlöste müsste freilich zusätzlich der Sühnesohn im Opfer tragen, weil unerlöst nichts bleiben kann. Ihr selber habt mit Ur das Ziel, dem Liebetag, ausbedungen. Das Herz des Gefallenen ist dem Opfersohne vorbehalten. Das nimmt er auf sich im bittersten, im schwersten Kampf. Ur setzt eure hohe Kindschaft nicht aufs letzte Spiel. Seid ihr ihm in Treue zugetan, wie viel mehr bewahrt er seine Treue. Der Kampf um dieses böse Herz bringt den Entscheid und den euch zugesagten Sieg. Nun prüft. Wollt ihr im Zeichen eures Lichtes handeln oder? Ohne Rückerinnerung, wie und was im Opfergang geschieht. Reine Seele gegen höllische Substanz, die ihr zu bezwingen und ohne Lohnforderung zu überlassen habt, dass sie einstens, wenn des Opfersohnes Sieg den weiten Himmel füllt, jener Seele überlässt, der alle diese Opfer gelten und die dann als Erlöste ihrem Vaterhause wieder Ehre macht. Unsicher sind die Forderungen und das ungeschaute Ziel. Die Fürsten forschen in des Jünglings Augen, im Herdfeuer, im Ursonnenlicht, ob ihnen wo ein Zeichen wird. Es schweigt das Heiligtum. Die größeren Engel passen sich den Fürsten an, die kleineren suchen bei jenen ihren Halt. Viel Zeit vergeht, die solche Sammlung braucht. Eine Ewigkeitsminute, während der die innere Entscheidung ausgefochten wird. Wer kann aber die Minute messen? Der Jüngling löst aus dem Gesetz der Freiheit seine Finger aus denen von Raphael Akralea. Doch festhalten sie die unbeschreiblich schönen Segenshände, bis ein Strom vom noch geheimen Opferträger auf den zur Zeit ersten freien Schöpfungsträger übergeht. Und Raphael sagt: Wundersamer Jüngling, deine Demut sehe ich in mir und teils unser aller Pfad. O, ein Weg, der alles kosten kann. Kindschaft, Seligkeit, Leben und Vollendung. Und doch, der ewig heilige Ur hat dafür als Anfang und als Ziel sein eigenes gesetzt. Darum ist in diesem aller Kinder Richtung und Lauf enthalten. Schufen Urs Fürsten in Liebe die Bedingung, so wollen wir sie, Kraft des freien Willens, anerkennen. Sind alle Urbedingungen gerecht gestellt, so muss auch diese erste Kindbedingung eine urgerechte sein. Bauten wir für die Gefallenen ein schützendes Gehege auf, so soll auch unser Sühnesohn ganz eingeschlossen werden dadurch, dass jedes Kind auf seinem Wege mindestens eine Kraftsubstanz erwirbt. Doch das Recht muss sein, die Last der Finsternis mit der Kraft der Kinder auszugleichen. Wir Großen wollen unseren Kleinsten es so leicht wie möglich machen und sollen trotzdem ganze Rückbringer sein. Dafür wollen wir die etwa fehlenden Teile zusätzlich übernehmen. Stimmt Ur mit mir überein und stützt mit seiner Segnung unsere erweiterte Bedingung, so will ich zuerst so oft zur Hölle gehen, als jeweils ganz bedeutende Kampfepochen sich entwickeln werden. Nimmt der Sohn des gefallenen Herz auf sich, in welchem Ur die heilige Vernunft verkörperte. So wollen wir, fürstlichen Geschwister, sein Haupt bezwingen, das er zum niedrigen Verstand herabgewürdigt hat. Daher soll die Liebe dem Verstande überlegen sein. Ur sicherte uns den Endsieg zu. In seinem heiligen Sieg ist auch jener unserer Kindesliebe gegen den gerichteten Verstand enthalten. Schon jetzt begrüßen wir den heiligen, über alles beseligenden Augenblick, wenn vor dem heiligen Herd. Raphael berührt ihn mit der Rechten. Satana steht, die Liebliche, der Schöpfung schönstes Kind. Was sie jetzt frevelhaft verschleudert, wir helfen sammeln, wir tragen heim, so oft es unser Ur erlaubt. Freuen wollen wir uns über all das königliche Erbe, das hier gesammelt und einst unserer Sadhana zurückgegeben werden kann. Brüder, Schwestern, stimmet an, was einst der Jubelchor der Erlösten heißen wird. Ewig Heiliger, Einziger, Wahrhaftiger Ur, lasse unser Wort zu deiner Wahrheit werden. Wir wollen dein erstes Kind erretten helfen und rufen es als Bitte aus. Barmherziger, alles soll sich vollenden in deinem einen Namen, Ur-Emmanuel. Der Ruf braust auf aus ungezählten Herzen, er erschüttert die Unendlichkeit. Was der Fall verschlossen hatte, es wird wieder offenbar. Die Wolke teilt sich, alle sehen Ur nach dem Maße ihres Geistes, und der Jüngling ist in ihm. Da wissen sie, Ur selbst macht sich zum Opfersohn. Auf seiner Brust leuchten im hehrsten Glanz Kelch, Kreuz und Krone. Tiefes Schweigen bricht sich an den Altarsäulen, als eine Anbetung die Ur entgegenlot. Auch die Seligen haben ihn gesehen und reich gestärkt, geht später jedes seinen Weg. Nochmals spricht der Jüngling, nachdem die Wolke sich geschlossen hat. Immanuel, Ur mit uns. Ihr habt nicht nach Lohn gefragt, sondern nach der Liebe, die sich selber schenkt, die sich opfert, ohne eine Gegengabe zu erwarten. Gottes wahre Liebe. Die anderen Eigenschaften sind an diesem sechsten Tag der goldene Reif. an dem die Liebe als Edelperle brannt. Zeigt sich eine Liebe anders, so greift nicht danach, denn dann ist's keine Gottesliebe. Was Ur seiner Liebe anvertraut, ist euch Kleineren noch verborgen. Doch ihr habt den Glanz gesehen, der, den Tag vollendend, eine Herrlichkeit gebiert, die Gewesenes übertrifft. Was Ur in hoher Mitternacht aus seiner Quelle schöpft, wird jene Krone sein, mit 7 Zacken und 7 Edelsteinen geschmückt. Eines so kostbar wie das andere. Nun seht zu, dass diese Herrlichkeit der Lohn des Tages wird für das ganze Taturjahr. Heiliges ward gegeben, Heiliges erhalten Raum und Zeit. Im Heiligtum schließt sich der Vorhang, die Halle bleibt geöffnet. Da treten alle ein, da empfangen sie den Trost, beten an und erlangen ihre Reife für die große Opferung. Im Allerheiligsten walten die Fürsten. Als jetzt nach reichem Schaffen die 10. Stunde endet, ruft Ur alle Stuhlersten. Vor der weißen Wolke dienen sie, schmücken den Herd und nehmen ihre Plätze ein. Sadhanas Stuhl ist leer und diese Leere lastet. Urs Wort empfinden sie zum ersten Male so, als würde es in ihren Herzen tönen. Es füllt ihr Inneres wie etwas Greifbares aus und sie sehen ihn in sich als Liebesbild. Er spricht. Meine Ersten, meine Stimme wird euch immer führen, auch wenn die Schaubarkeit fast ganz versinkt. Der Fall verlangt die innere Vollendung durch das äußere Prinzip des Lebens. Die Fähigkeit dazu erhaltet ihr von mir. Am Tag der Weisheit legte der Ordnungsträger auf den heiligen Herd die Erkenntnis, dass durch Äußeres das Innere sich erwerben ließe, was als Gabe mir zurückzureichen sei. Völlige Rückkehr in mein Inneres war Uraniels Schau, die nun durch eure jetzt bewährte Liebe Bestätigung finden kann und wird. Aber seht, überlässt man einem anderen ein Feld mit einem gültigen Gesetz, so ist's ein Leihstück, aber keine Gabe. Der Empfänger kann mit dem nicht tun, was ihm beliebt. Ihr habt mir eure Erkenntnis einst als Gabe dargereicht. War ich also nicht berechtigt, mit ihr zu tun, was mir gefiel? Sprecht, denn der Gedanke, wie ebenso das Wort, die Tat samt ihrer Folge, müssen meinem Werke dienen. Uraniel tritt auf diese Aufforderung vor und sagt: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, würde die Erkenntnis abermals zu geben nötig sein, so würden wir es tun. Doch einmal gegeben, bedarf es keiner Neuerung. Als wir auf deinen Herd die Gabe niederlegten, vertrauten wir sie deinen Allmachtshänden an. Es genügt, wenn du es weißt, ob wir damals schon befähigt waren, damit für dich einen Absolutismus zu verbinden. Doch dein gutes Werk bestätigt, dass es keine Leihe war, wie auch du das Leben ohne jede Einschränkung gegeben hast. Alle deine hohen Werke sind auf Gegenseitigkeit errichtet. Es kann nicht bloß eine Seite fordern und die andere soll geben. In freiwilliger Dienstbarkeit hat eine gegenseitige Schenkung ausgleichend stattzufinden. Das erfordert einen sicheren Boden, auf dem die Gegenseitigkeit der Reife zuzuführen ist. Und selbst der Boden braucht die Pflege, die weitere Erkenntnis wachsen lässt. Die Vorerkenntnis, die ich eine grundsätzliche nenne, zeigt allen entwicklungsreifen Kindern den gesetzten Anfang, ohne welchen es, zeitlich begrenzt, kein Ende gibt. Das Ende bringt kein Aufhören, sondern ein erreichtes Ziel, aus dem jeweils ein neuer Anfang geboren werden wird. Diese Grunderkenntnis vermittelt uns das unbedingte Wissen, dass alles Gewordene allein aus Ur hervorgegangen und er somit der alleinige, höchste und in sich vollendetste Lebenszeuger und Gestalter ist. Niemals kann ein Geschöpf annähernd auf der gleichen Vollkommenheitshöhe stehen, auf der Ur sein Schaffen leuchten lässt, von seiner persönlichen Vollkommenheit noch ganz zu schweigen. Das zeigt, dass auch die Gegenseitigkeit den Anfang braucht, wie jedes Werk, wie jedes Wesen. Damit war, ist und bleibt Ur der erste Geber aller Gaben. Und es ist ihm zu überlassen, ob er zwecks Vollendung irgendeiner Sache einmal Gaben auch nur als Leihstück gibt. Ich betrachte aber das aus seiner Heiligkeit fließende Leben, die zugunsten der Kinder offenbarte Urvierwesenheit, ebenso auch die uns überlassenen Werkanteile seiner sieben Grundlebensstrahlen als eine unwandelbare Gabe seiner Schöpferherrlichkeit. Aus dieser Schöpferherrlichkeit, der Machtfrucht, die ihm ewig vorbehalten bleibt, bildet sich jede Gabe. Die Gesamtgabe ist er selbst. Er gab sich uns. Wir kehren in sein Inneres zurück. Wir als Werk verkörpern seine Wesenheit. das ist eine Zinne jenes Tempels unserer Herzen, und in diesen kehrt er ein als der Schöpfer, unter dessen Hand wir seine Werke schaffen dürfen. So waltet er als Hochpriester Melchisedek in unserem geheiligten Tempel teil. Wir, das selbst als seine priesterlichen Helfer, als Güte Gott wie Ur sich an den Tagen der Geduld und Liebe offenbart, führt er mit uns sein hehres Heilswerk aus, zu welchem wir befähigt werden sollen. Doch er ist unser großes Licht. Wir sind gewiss, dass die Dunkelheit durch unser Gott gesegnetes kleines Licht, von seinem Urlicht eingebettet, sich erhellen lässt. All das umschließt Urs eigene Gabe, aus der auch der gerechte Anteil väterlicher Wesenheit uns überkommt. Doch aus Gegenseitigkeit sind wir die Erfüller. Ur gab uns sein Ich. Wir sollen ihm das Unsere geben. Wie wenig jedoch er durch ihm dargereichte Gaben geschöpflich werden kann, so wenig wir aus den uns überkommenden Gaben das, was er allein und ewig ist. Gerade im Gabenausgleich bleibt er Ur, der Allheilige, Einzige, Wahrhaftige. Wie wir das verbleiben, zu dem der Schöpfer uns berief. Das Kind. Die Gegenseitigkeit hat diese Grundbedingung, deren Ursprung in der heiligen Mitternachtsquelle liegt. Sieh, o Ur, es bleibt ja alles deine Gabe, auch was wir dir in Demut und in Liebe wiedergeben können. Nimm unsere Darbietung in vollsten Anspruch. Sie bleibe ganz dein Eigentum. Wohl dir, Sohn der Ordnung, Ewigkeitsgesegneter, gerecht hast du gesprochen. Mein Werk dankt dir für die Gabe. Enthüllt soll sein, was meine Hände daraus formen, nämlich mit den Geschöpfen, die ich mit meinem Geiste ausgestattet habe, als Seelen segnete und daraus Kinder schuf, im gewaltigen Tatzyklus mit der Gegenseitigkeit die Werkvollendung durchzuführen. Nicht ohne mich könnt ihr Kinder sein. Nicht ohne euch bin ich ein offenbarer Ur. Ich begann den Ring der Werke. Ich allein beende ihn. In dieser unwandelbaren Tatsache liegt das Prinzip des Lebens, sowohl jenes meines Urseins als auch meiner und eurer Persönlichkeit. Ja, was ich bin, könnt ihr niemals sein, wie auch nicht des Lebensringes Anfang und sein Ende je bewusst erfassen. Doch weil ihr dieses Ringes Inhalt seid, so könnt, sollt und dürft ihr auch von meinem Ich das personifizieren, was einem Schöpfungstage überlassen ist. Das ist die universelle Lebensgabe, mit der ihr nach Belieben handeln könnt, wie auch ich mit euren Gaben nach meinem göttlichen Belieben. Werden alle Gaben lichthaft aufgenommen und verwertet, stellt ihr sie jederzeit auf beide Schöpfungsfundamente. Dann wird die Tagesschöpfung euer Mitwerk werden, wie alle Tage ja die meinigen sind und bleiben. Gegenteilige Auswirkungen bei einer zwar aufgenommenen, aber nicht nach ihrer Beschaffenheit verwerteten Gabe, zeigt euch der weitere Verlauf des Tages. Die äußere, die Werkkindschaft, ist zu erringen, doch die Treue und der freie Gehorsam erhalten euch die Vereinigung mit mir. Eure Gabe nahm der dritte Tatjahrmorgen an. Sie ist für diesen Liebetag gerechtest zubereitet. Denn die Ordnung nimmt sie auf, der Wille verwahrt, die Weisheit verwertet sie, der Ernst gibt den Segenslohn dazu. Ihr horcht auf. Der Jüngling sagte: Ohne Lohn sollt ihr den Weg beschreiten, nichts für euch, alles für den Hingestürzten tun. Und jetzt rede ich von einem Lohn.